Opa Queen Cola Greta Thunbergai, so heißt eine Schnecke, die 2016 erstmals entdeckt wurde und jetzt ganz frisch auch quasi nach der wissenschaftlichen Überprüfung als neue Art im, ja, gibt es sowas, Zentralregister der Artenvielfalt unserer Erde, aufgenommen wurde. Einer der Entdecker ist Dr. Martin Haase. Er war, wie schon gesagt, 2016 mit seiner Kollegin Dr. Gerlin Verhagen auf Neuseeland und hat diese Schnecke entdeckt. Guten Morgen, Dr. Martin Haase. Sie sind uns jetzt live zugeschaltet aus Greifswald, wenn ich das richtig verstehe.
Guten Morgen, das ist richtig, ja. Ich sitze in meinem Büro in Greifswald.
Das freut mich. Ich würde kurz gerne zum Einstieg die Pressemitteilung des Zoologischen Instituts zitieren. Die Schnecken wurden bei der Feldarbeit zur Untersuchung des Anpassungspotenzials einer in Größe und Form sehr variablen neuseeländischen Süßwasserschneckenart, die in weiten Teilen der Welt invasiv auftritt, quasi als Beifang entdeckt. Das Wort Beifang hat mich aufhorchen lassen, also fangen, also waren sie sozusagen auf Schneckenjagd. Wie kann ich mir eine Schneckenjagd vorstellen?
Ja, wahrscheinlich sehr unspektakulär und gemütlich. Man geht in dem Fall an ein Gewässer und untersucht mögliche Substrate, also Steine, Pflanzen, nach Schnecken, ob da Schnecken drauf kriechen. Und das ist schon alles im Prinzip.
Okay, ich verstehe.
Die Schnecke ist ja 3 Millimeter groß. Oder also diese Schneckenarten sind ja sehr klein. Wie sind Sie denn auf die aufmerksam geworden?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen.
So, gerne.
Also ich bin ein bisschen Spezialist für diese Gruppe von Süßwasserschnecken, die vorwiegend in Quellen und sehr kleinen Bächen leben. Ich war 2002 bis 2004 Postdoc am National Institute of Water and Atmospheric Research in Neuseeland und da war meine Aufgabe, diese sehr diverse Gruppe von Schnecken einmal zu revidieren. Das heißt, zu gucken, was ist wirklich da, gibt es neue Arten, wie sind sie verbreitet etc. Und ähnliche Analysen, ähnliche Forschungsprojekte haben mich dann auch in andere Teile der Welt geführt und so baut man sich mit der Zeit eben ein Wissen, eine Erfahrung auf. Und dann kriegt man ein Gefühl, wo man reingucken muss, in welche Form von Gewässern, an welchen Orten zum Beispiel, um die Chance zu haben, sowas zu sehen eventuell.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn so eine Art dann neu zugelassen wird sozusagen oder irgendwie als neue Art erkannt wird? Braucht man da so ein bisschen so einen Riecher? Und wie läuft dann dieser Prozess ab, dass das anerkannt wird?
Ja, da gibt es kein Panel oder sowas, das darüber entscheidet, ob das eine neue Art ist oder nicht oder ob sie zugelassen wird. Also eine Zulassungsinstanz für sowas gibt es nicht. Also das Ganze läuft so ab, dass wir da im Feld sitzen, dann habe ich da was interessant aussieht und dann muss ich es im Labor untersuchen und mir die Merkmale angucken und vergleichen mit bekannten Arten. Und wenn sich herausstellt, sowas gibt's noch nicht, das ist eine unbekannte, eine neue Art, dann wird diese Art beschrieben. Dafür gibt's Kriterien, das ist für jede Tier- oder Pflanzengruppe unterschiedlich. Bei Tieren sind sehr wichtig Genitalien, aber auch andere Merkmale. Und diese Beschreibung muss man dann publizieren. Der Publikationsprozess sollte einen sogenannten Peer Review beinhalten, also dass Fachkollegen dann das Manuskript begutachten, ihre Kritik dran anbringen und wenn diese Kritik dann im weiteren Schritt ausgeräumt ist, Fragen beantwortet sind, dann wird das publiziert. Und mit der Publikation gilt dann dieser neue Name.
Und dieser Prozess kann dann mitunter sich über 4 Jahre hinziehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Herr Dr. Haase, wie sieht es denn aus im Verhältnis zur Entdeckung von neuer Arten und dem Aussterben bestehender, schon bekannter Arten im Sinne der Biodiversität?
Ja, das ist ein sehr, sehr sensibler Punkt. Also wir befinden uns in etwas, was Kollegen die Biodiversitätskrise nennen. Das heißt, wir kommen mit dem Beschreiben unbekannter Arten gar nicht so richtig hinterher. Und es gibt Schätzungen, die sagen, dass wir viel mehr Arten verlieren, als wir entdecken und wahrnehmen.
das entdecken, würde mich mal, also wie Sie quasi die Lust dazu entwickelt haben, neue Arten zu entdecken und konkret auch Schnecken, Dr. Hase. Ich frage mich, wie entsteht die Faszination Schnecke bei Ihnen?
Ja, ich glaube, dass das ist bei jedem irgendwie anders, ein bisschen persönlich. Bei mir geht das in die Kindheit zurück. Ich habe quasi von jedem Urlaub mit der Familie, mit den Eltern mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Da waren viele, viele Schnecken und Muscheln dabei schon. Und meine Mutter wollte das dann mal kanalisieren und hat mir ein Bestimmungsbuch geschenkt. Und das hat dann dieses Spezialinteresse weiter gefördert und ich habe mein Wissen dann in die Richtung vertieft. Im Studium war dann die Frage, machst du dein Hobby zum Beruf oder soll es Hobby bleiben? Und letztlich habe ich mich dafür entschieden, das beizubehalten und zu versuchen, da eine wissenschaftliche Karriere aufzubauen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Entdecken der Arten, verbunden damit ist ja auch, diesen Arten dann einen Namen zu geben. Und Sie sind jetzt ja in dem Fall sehr öffentlichkeitswirksam damit umgegangen und haben da mit einem politisches Statement verbunden. Wie ist denn das für Sie? Ist das eine Verpflichtung oder die Chance, da irgendwie mitzugestalten?
Ich sehe es genau so, wie Sie sagen, eine Chance mitzugestalten, eine Chance, Aufmerksamkeit zu erregen ein wenig für ein sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit und das mit einer sehr unspektakulären kleinen Art, einer kleinen Schnecke. Der unmittelbare Zusammenhang zu Greta Thunberg liegt hier eigentlich sehr nahe. Diese kleinen Schnecken sind eben Habitatspezialisten, leben in Quellen und dem obersten Bereich von Bächen. Und das sind Gewässertypen, die vom Klimawandel unmittelbar bedroht sind. In vielen Teilen der Erde erleben wir eine starke Erwärmung. Und Quellen sind so ziemlich die ersten Gewässertypen, die dann versiegen. Und dann versiegt die ganze Fauna und Flora, die in diesen Quellen lebt. Und das sind nicht nur einzelne Schneckenarten. Es gibt eine sehr, sehr große Gemeinschaft an Quellspezialisten. Die nennt man Krenobionten. Viele kleine Krebse, viele Insekten etc. findet man tatsächlich ausschließlich in Quellen. Und das ist so der Kontext, in dem die Widmung einer der Arten an Greta Thunberg steht.
Das können wir sozusagen von den Schnecken lernen im Zusammenhang mit der Klimakrise, dass wenn Quellen versiegen, dass eben solche Schnecken dann auch aussterben?
Richtig. Wir haben auch schon Beispiele, wo man einzelne Tierarten, einzelne Schnecken von ein, zwei Quellen kannte und diese Quellen existieren heute nicht mehr. Und wir müssen davon ausgehen, dass dann auch die Art verschwunden ist. Es sei denn, es gibt irgendwo noch eine Quelle in der Gegend, die wir nicht kennen, die wir nicht gesehen haben. Da bleibt die Hoffnung, dass das Tier dann dort noch lebt.
Wenn man das jetzt so mal aus evolutionsbiologischer Perspektive sich anguckt, sind wir Menschen ja schon ganz schöne Zerstörer und Zerstörerinnen. Wie gelungen finden Sie denn die Gattung Homo sapiens?
Im Prinzip nicht schlecht gelungen. Sie hätte alle Möglichkeiten, hier auch in der großen Zahl, die wir mittlerweile erlangt haben, ein gedeihliches Auskommen mit ihren Ressourcen zu finden. Allerdings haben gewisse Egoismen und einfach Nachlässigkeit, viel Nichtwissen uns in sehr große Bedrängnis gebracht.
Ein Argument, wenn es jetzt so um das Thema Artensterben geht, ist ja auch immer, dass der Mensch diese Tiere auch irgendwie, sei das in Zoos oder ähnlichen Einrichtungen, Arten bewahrt werden dort. Ist das für Schnecken auch eine vorstellbare Lösung quasi? Oder was halten Sie überhaupt von diesem Ansatz zu sagen, wir bewahren die Tiere außerhalb ihres natürlichen Auftretens?
Also das gibt es für Schnecken, ganz konkret. Für pazifische Landschnecken. Das ist eine große Story eigentlich. Man hat auf viele pazifische Inseln eine große afrikanische Landschnecke eingeführt, große Achatschnecke, die dort in Gärten und in der Landwirtschaft nicht gern gesehen war, also dort viel gefressen hat. Und dann gab es die Idee, diese Art biologisch zu bekämpfen mit einer Raubschnecke, einer anderen Landschnecke, die auf Schnecken spezialisiert ist. Das Problem dabei, diese Achatschnecke, das Gehäuse ist so um die 10 cm groß und die hat Gelege, 100, bis zu 100 Eier, das fünfmal im Jahr, das ist also sehr viel.
Sportlich.
Genau, und die Raubschnecke, die ist deutlich kleiner, das Gehäuse ist so um die 3 cm groß. Und was die Raubschnecke gemacht hat, ist, sie hat sich auf die lokalen, hochendemischen Arten gestürzt und wir haben wahrscheinlich das Aussterben von, ich glaube, es sind 160 Arten oder so, oder sind es über 60, die Zahl, die nehmen Sie jetzt nicht so wörtlich, aber es ist eine erkleckliche Anzahl an Arten, die nur auf diesen pazifischen Inseln in Polynesien und Samoa vorkamen, sind eben ausgestorben. Und da haben Wissenschaftler dann einige Überlebende oder von Populationen, die dann noch existierten, einige Tiere nach Großbritannien gebracht und in Zoos aufgepäppelt und dann Jahre später wieder ausgesetzt, nachdem man versucht hat, die Raubschnecke dort zu dezimieren.
Ja.
Und das hat geklappt in manchen Fällen, in manchen leider nicht.
Schön, dass wir wieder bei der Schnecke sind. Stichwort schön. Sie haben ein Buch geschrieben namens Schöngesichtige Zwergdeckelschnecke. Ich wollte fragen, können Sie mir bitte das Gesicht der Zwergdeckelschnecke beschreiben?
Oh, also es ist kein Buch, das ist auch ein Artikel. Ach, oh. Ein kleiner Zeitschriftenartikel. Ja.
Oi, nehmen wir sie mal unter die Lupe, die Zwergdeckelschnecke.
Das müssen wir, die ist eben auch nur so 3 mm groß. Schön gesichtig, weil sie um die Augen auch noch gelbe Flecken hat oder einen gelben Kranz rundherum. So, ja. Fleck ist besser. Und verwandte Arten haben das eben nicht. Also da kommt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bei dieser schön gesichtigen Zwergdeckelschnecke.
Ja. Könnte ich der Zwergdeckelschnecke, wenn ich jetzt hier an der Saale in Halle spazieren gehe, unter Umständen auch begegnen, wenn ich mich mal auf die Suche nach ihr begeben täte?
Nee. Also die Saale ist zu groß zum einen. Zum anderen haben wir dort maximal die invasive Art, von der wir vorhin gesprochen haben, die ich auch in Neuseeland gesucht habe, aus dieser Gruppe von Schnecken. Die schöngesichtige Zwergdeckelschnecke gibt es in klaren Seen, hier bei uns im Norden, und in einigen Alpen- oder Voralpenseen.
Jetzt muss ich nochmal einhaken. Also ich dachte, die heißt einfach nur Zwergdeckelschnecke, aber sie heißt tatsächlich schöngesichtige Zwergdeckelschnecke.
Diese eine Art heißt schön, hat den deutschen Namen schöngesichtige Zwergdeckelschnecke bekommen, genau.
Verstehe. Wie lange werden denn Schnecken eigentlich schon entdeckt? Würde ich jetzt gerne mal wissen.
Oh, seit Aristoteles nehme ich mal ganz stark an.
Okay, auch so, also dokumentiert.
Ja, dokumentiert, auch viele, viele hundert Jahre. Da wüsste ich gar nicht, wie weit man da zurückgehen könnte. Das Ganze wurde aber systematisiert von Carl von Linné. Unsere ganze Nomenklatur geht auf diesen schwedischen Forscher zurück, der ein System der Klassifikation und Nomenklatur entwickelt hat, das im Prinzip noch heute gilt. An das halten wir uns. Und das Stichdatum für die Zoologie, also für Tiere, ist 1758. Das war seine wichtige Publikation und seitdem halten wir uns an diese Form, die er vorgeschlagen hat, Arten zu beschreiben und zu benennen.
Und dieser Carl von Linné ist dann auch dafür verantwortlich, dass Namen in Latein heutzutage auch noch verwendet werden müssen.
Das hat man vorher schon gemacht, aber er ist dabei geblieben einfach. Ja, das ist korrekt.
Und,
also der wissenschaftliche Name ist auf Latein und dann gibt es die sogenannten Trivialnamen in Landessprachen. Die sind aber nicht verbindlich geregelt.
Genau, wenn wir jetzt nochmal auf die Namen zurückkommen. Wir haben ja da Greta Thunberg zum einen, aber Sie haben ja da auch ganz bewusst so regionale Bezüge hergestellt. Zum einen ist eine der Schneckenarten, die Sie da entdeckt haben, auch nach dem neuseeländischen Komponisten Gareth Parr benannt und zum anderen dann ein Kirchenmusiker aus Greifswald, was ja dann Ihr regionaler Bezug wiederum ist.
Richtig, ja.
Was mich besonders interessiert hat und was ich irgendwie auch eine schöne Handlung fand, ihre Co-Autorin hat ja diese vierte Art, die ja dann, glaube ich, eine Subart darstellt, nach ihrer Schwester benannt und ihr das quasi zum 30. Geburtstag geschenkt. Und das zeigt ja dann ganz gut, dass am Ende diese Benennung der Arten relativ ja willkürlich stattfindet.
Willkürlich würde ich es nicht nennen, frei, sagen wir frei. Ja. Es ist quasi alles erlaubt. Ich darf nur niemanden beleidigen, herabwürdigen. Also die Widmung einer Art, einer Person, muss ehrenvoll sein.
Das kann ja aber auch, also das ist ja Auslegungssache. Ich habe zum Beispiel von einer Motte gelesen, die Trump genannt wurde.
Ja, das hätte nicht passieren sollen nach den Regeln.
Ach so.
In dem Fall, ganz sicher. Auch Carl von Linné, also diesen Artikel, dass man eben da niemanden herabwürdigen darf, der ist relativ jung in den Regeln, den kannte Linné selber noch nicht und Linné selber hat ein Geranium, eine Geranie, eine Blume nach einem Konkurrenten benannt. Und alle, die die Blume kennen, damals auch schon kannten, wussten, wenn man die Blätter reibt, stinkt sie. Das ist nicht nett. Und um sowas eben hintanzuhalten, hat man dann diese Regel eingeführt, dass die Benennung eben ehrenhaft erfolgen muss.
Dr. Hase, Ihr Broterwerb und wahrscheinlich auch Ihre Leidenschaft ist auch das Reisen. Sie müssen an entlegenste Orte dieser Welt reisen, um zu forschen. In Corona-Zeiten ist das Reisen zumindest für mich und meinen Kollegen Birk hier am Mikrofon schwierig. Vielleicht abschließend gerne, könnten Sie uns vielleicht kurz an einen Ort mitnehmen, den Sie schon mal bereist haben, an den Sie sich gerne wegtagträumen, wenn Sie mal schlechte Laune kriegen?
Ja, das Land, das mich am meisten fasziniert, ist wahrscheinlich Australien. Da habe ich öfter Zwischenstopp gemacht, wenn ich dann weiter in den Pazifik rausgeflogen bin. Da lebt auch ein wichtiger Kollege von mir, den ich dann in dem Zuge besucht habe. Das war dann eine Mischung aus Beruf und Urlaub sozusagen.
Vergnügen.
Und mit einem anderen Kollegen haben wir ein Projekt über australische Kraniche. Das war dann genauso eine Mischung aus beruflichen Verpflichtungen, beruflicher Neugier und dann, wenn man schon mal dort ist, guckt man sich eben auch noch mehr an. Also das ist wunderschön, faszinierend und das Tolle an Australien ist, man sieht diese ganzen seltsamen Arten dort auch. Also es ist kein großer Aufwand, einem Känguru zu begegnen. Die ganze bunte Vogelwelt, die fliegt einem auch in Sydney um die Ohren zum Teil.
Also wenig Katzen in Sydney?
Gibt's genug, auch dort. Auch in Neuseeland. Und in Neuseeland ist die Bekämpfung von ausgewilderten Katzen eine ganz hohe Priorität, um die Arten dort zu schützen.